Wir fahren nun fort in unserer Predigtreihe mit dem Thema Christus im Alten Testament. Unser Gott hat seinen Erlöser und unseren Herrn Jesus Christus auf den ersten Seiten der Bibel bereits angekündigt. Es ging schon los direkt nach dem Sündenfall mit dem Bild des Schlangentreters. Wir haben schon darüber gehört. Das Alte Testament ist von der ersten bis zur letzten Seite voll von Hinweisen auf den Sohn Gottes. Kannst ein bisschen runter, die Verstärkung? Das ist ein bisschen laut. Die Person Jesu wird uns in verschiedenster Form vor Augen gestellt. Gott will, dass ihm, dem Herrn Jesus, alle Ehre zuteil wird. Aber er möchte auch, dass sein Volk Israel ihn erkennen würde, wenn er dann kommen würde, als Mensch auf der Erde. Und deshalb weisen schon viele Begebenheiten im Alten Testament ganz offensichtlich auf ihn hin. Aber auch Personen in der Bibel durften in bestimmten Situationen oder auch durch ihr Leben bereits ein Hinweis sein auf Jesus als Vorbilder oder Vorschattungen. Und so eine Person wollen wir heute betrachten. Unter allen Glaubensmännern im Alten Testament gibt es nur wenige, die so deutlich und so schön auf den Herrn Jesus hinweisen wie der Josef. Die Geschichte Josefs nimmt im ersten Buch Mose einen breiten Raum ein. Es sind insgesamt 13 Kapitel. Und heute möchten wir in unserem Predigttext 1. Mose Kapitel 37 betrachten. Da finden wir wesentliche Parallelen zwischen Josef und dem Herrn Jesus. Von Josef wird uns nicht eine Sünde berichtet. Er war sicher nicht sündlos, das wissen wir. Er hat Höhen und Tiefen seines Glaubens erlebt, wie wir alle. Gott beschönigt nichts in der Bibel. Und auch bei großen Glaubensmännern, wie David zum Beispiel, deckt Gott ihre Verfehlungen schonungslos auf. Aber sowas finden wir nicht bei Josef. So darf er besonders auf den hinweisen, der ohne Sünde war, der Sünde, keine Sünde tat und Sünde nicht kannte. Und mit der Offenbarung, die wir im Neuen Testament haben, dürfen wir die Herrlichkeit Jesu schon im Alten Testament anschauen. Das ist das Besondere an unserer Bibel. Und nun möchten wir dieses Kapitel durchgehen und dabei auf vier Herrlichkeiten des Herrn Jesus hinweisen. Wer mitlesen möchte, 1. Mose Kapitel 37. Die erste Herrlichkeit Jesu, Josef, der geliebte Sohn des Vaters. Ich lese Vers 1 bis 3. Jakob aber wohnte in dem Land, in dem sein Vater ein Fremdling war, im Land Kanaan. Dies ist die Geschichte Jakobs. Josef war 17 Jahre alt, als er mit seinen Brüdern das Vieh hütete, und er war als Knabe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, den Frauen seines Vaters. Und Josef brachte vor ihren Vater, was man ihnen Schlimmes nachsagte. Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er ihn in seinem Alter bekommen hatte und er hatte ihm einen bunten Leibrock machen lassen. Josef war eine Tochter Rahels. Bitte?
Ein Sohn.
Sohn, Entschuldigung, habe ich Tochter gesagt. Ein Sohn, danke. Ihr seid noch wach. Danke. Er war ein Sohn Rahels. Sie war Jakobs Lieblingsfrau. Jakob hat ihn besonders geliebt, weil er seinem Herzen so nahe war. Und so war auch Jesus die Liebe seines Vaters. Der himmlische Vater hat mehrmals bezeugt, dass Jesus sein geliebter Sohn ist. Jesus kannte das Herz seines Vaters. Er wollte alle seine Gedanken und Pläne zur Ausführung bringen. Er wollte vor allem sein Leben für uns lassen. Und darum liebte ihn sein Vater. Die erste Tätigkeit Josefs war sein Hirtendienst. Im Auftrag seines Vaters weidete er als Hirte mit seinen Brüdern die Herden seines Vaters. Er war sozusagen wie ein Knecht. Und so begann auch der Herr Jesus seine öffentliche Laufbahn inmitten seiner leiblichen Brüder, den Juden. Mit den anderen Söhnen Jakobs sah es weniger gut aus als mit Josef. Sie stammten insgesamt von drei verschiedenen Frauen. Es war nicht gerade eine harmonische Familie, aber das ist ein anderes Thema. Josefs Herzenszustand war gut. Er litt an der Ungerechtigkeit seiner Brüder. Er nahm nicht teil an ihrem schlimmen Lebenswandel. Man hat ihm viel Übles nachgesagt und Josef hat es vor den Vater gebracht. Und auch hier ist eine Parallele zu Jesus. Er hasste die Werke der Finsternis. Er lebte vollkommen in dem Willen des Vaters. Er liebte die Gerechtigkeit und die Wahrheit. Auch der Herr Jesus litt an den Sünden und dem Unglauben seines Volks. Und er brachte ihren Zustand fürbittend vor seinen himmlischen Vater. Der sündige Herzenszustand der 10 Söhne Jakobs hinderte Jakob an enger Gemeinschaft mit ihnen. Es gab keine Gemeinschaft zwischen dem Licht und der Finsternis. Und so erhielt Josef von seinem Vater ein öffentliches Zeugnis für seine Zuneigung und Liebe. Das war dieser Leibrock oder dieses Erbelkleid, das trugen nur die Vornehmen und die Königskinder. Und in ähnlicher Weise wie Josef wurde der Herr Jesus am Jordan öffentlich ausgezeichnet. Und das zeigt dieses Ärmelkleid. Und das kam bei Jesus am Anfang seiner öffentlichen Laufbahn vollkommen zum Ausdruck. Der Vater versiegelte ihn mit dem Heiligen Geist bei seiner Taufe. Der Heilige Geist kam in Gestalt einer Taube auf ihn hernieder. Von da an war Jesus mit dem Heiligen Geist und Kraft gesalbt und begann seine öffentliche Laufbahn. Er zeigte durch Wunder und Worte, dass er der Sohn Gottes und der Messias ist. Und so wirkte Jesus unter seinen leiblichen Brüdern, den Juden. Er hatte das Wohlgefallen des himmlischen Vaters, wie Josef auch das Wohlgefallen seines Vaters hatte. Weiter, Vers 4. Als nun seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als alle seine Brüder, hassten sie ihn und wollten ihn nicht mehr mit dem Friedensgruß grüßen. Die besondere Auszeichnung Josefs durch seinen Vater erregte den Hass seiner Brüder, wollten ihn nicht mehr grüßen. Und das erlebte auch der Herr. Sie haben ihn ohne Ursache gehasst, steht in Johannes 15. Er hat den Menschen nur Gutes getan, hat die Armen gespeist, hat Kranke geheilt, hat ihnen Gnade, Liebe und Erbarmen zugewandt. Aber er erntete nur den blinden Hass der Menschen, bis sie dann schrien, kreuzige ihn. Und so machte auch der Hass Josefs Brüder zu Mördern. In derselben taten dann die Juden, sie überlieferten Jesus. Aber nicht nur sie sind an seinem Tod schuld, das müssen wir immer dazu sagen, sondern wir alle, du und ich, wir mit unseren Sünden. Das Motiv von Josefs Brüdern war der Neid. Und Neid hat schlimme Folgen. Er zerstört Familien und Beziehungen und führt zu noch schlimmeren Taten. Und sogar der Pilatus wusste, dass sie Jesus nur aus Neid überliefert hatten. Hass und Neid sind sehr gefährlich und deshalb müssen wir auch unsere eigenen Herzen prüfen, dass sie solche Dinge da nicht festsetzen. Wir sehen hier die schlimmen Folgen. Josefs Brüder sind hier das Sinnbild des von Gott fernen, verblendeten Menschen. Er lebt in seiner Gleichgültigkeit oder sogar in blinden Hass gegen den Herrn Jesus. Aber er liebt diese Menschen trotzdem. Die zweite Herrlichkeit Jesu. Josef als König inmitten seiner Brüder. Weiter im Text, Vers 5. Josef aber hatte einen Traum und verkündigte ihn seinen Brüdern. Da hassten sie ihn noch mehr. Er sprach nämlich zu ihnen, hört doch, was für einen Traum ich gehabt habe. Siehe, wir banden Garben auf dem Feld. Und siehe, da richtete sich meine Garbe auf und blieb stehen. Und siehe, eure Garben stellten sich ringsumher und warfen sich vor meiner Garbe nieder. Da sprachen seine Brüder zu ihm, willst du etwa unser König werden? Willst du über uns herrschen? Darum hassten sie ihn noch mehr, wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. In diesem Abschnitt beginnt nun ein neuer Abschnitt im Leben Josefs, nämlich das besondere Verhältnis Josefs zu seinem Gott. Gott offenbart sich ihm durch Träume. Er teilt ihm seine Pläne und Ratschlüsse mit. Es sind zwei Träume. Sie enthalten Josefs Geschichte und die Geschichte des Herrn Jesus. Das ist eigentlich erstaunlich. Obwohl Josef den Herzenszustand seiner Brüder kannte, teilte er ihnen diese Träume mit. Ja, das hätte er sich ja denken können, dass das nicht auf Begeisterung stößt. Und so hat Jesus auch nicht gezögert, seinen Jüngern und dem Volk Gottes, den Juden, Gottes Gedanken mitzuteilen. Josef wird hier zum Botschafter des künftigen Königsreichs, wie auch Jesus. Dieser erste Traum, der handelt von der Erde. Es werden Garben auf dem Feld geschnitten. Die Garben von Josefs Brüdern verneigen sich vor seiner. Und dieses Bild weist auf den Herrn hin. Es zeigt ihn als den König der Erde. Wie er sein Königreich aufrichtet unter seinen Brüdern, den Juden. Das verheißene Königreich des Messias. Doch wie Josef wurde er von seinen Brüdern abgelehnt. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Ja, dieser Ausspruch fiel da. Sie hassten ihn, wie Josef auch von seinen Brüdern deswegen noch mehr gehasst wurde. Und ebenso wurde der Herr Jesus verworfen als Messias. Er wurde ans Kreuz überliefert. Er wurde abgeschnitten aus dem Land der Lebendigen, steht in Jesaja 53, wie eine Garbe. Aber er ist auferstanden und er wird seine Königsherrschaft aufrichten nach seinem zweiten Kommen. Nun geht es weiter mit dem zweiten Traum Josefs, Vers 9. Er hatte aber noch einen anderen Traum, den erzählte er seinen Brüdern auch und sprach, seht, ich habe wieder geträumt und siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne beugten sich vor mir nieder. Als er aber das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, tadelte ihn sein Vater und sprach zu ihm, was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Sollen etwa ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und uns vor dir bis zur Erde niederbeugen? Und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn, sein Vater aber bewahrte das Wort im Gedächtnis. Dieser zweite Traum Josefs handelt vom Himmel. Jesus als der Messias und der König der Juden wurde auf der Erde verworfen. Er nimmt nun seinen Platz im Himmel ein zu Rechten Gottes. Er ist nun über alle Himmel erhöht. Er ist mit Ruhm und Ehre bekleidet. Sonne, Mond und 11 Sterne verneigen sich vor Josef im Traum. Vor Jesus verneigen sich die Engel, die himmlischen Erlösten und die ganze Schöpfung. Es zeigt ihn in seiner ganzen Herrlichkeit als Sohn Gottes zu Rechten des Vaters. Und nach seiner Erniedrigung, das haben wir jetzt in der Schriftlesung gehört. Nach seiner Erniedrigung hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Philipper 2. Es ist ein Bild für das zukünftige messianische Königreich Jesu und seine ewige Herrschaft im neuen Himmel und der neuen Erde. Der erste Traum zeigt die Herrschaft Jesu als Messias und König und der zweite Traum zeigt seine Erhöhung als Sohn Gottes, als König der Welt, als höchste Majestät, vor dem sich mal alle beugen müssen. In beider Hinsicht wurde der Herr Jesus als König verworfen. Aber an dieser Verwerfung sind nicht nur die Juden beteiligt. Die Kirche hat in der Vergangenheit das Alte Testament missbraucht für antisemitische Bibelauslegung. Aber das ist nicht zulässig. Sondern wir müssen sehen, dass alle Menschen, die seine Herrschaft ablehnen, ihn verwerfen. Sie verwerfen ihn als Herrn und Retter. Rettung vor dem ewigen Tod ist nur unter seiner Herrschaft möglich. Dieser zweite Traum Josefs war auch seinem Vater zu viel, hat ihn zurechtgewiesen, zeigt ihm seine Missbilligung, sagt: Lieber Sohn, bist du nicht doch ein bisschen größenwahnsinnig geworden? Sollten wir, deine Eltern und Brüder, uns vor dir in den Staub verneigen? Jakob war nicht fähig, die Gedanken Gottes über Josef zu erfassen. Ähnliches erlebte auch der Herr Jesus mit seinen Eltern, als er mit 12 Jahren im Tempel war und dort Gottes Wort lehrte. Sein Platz war bei seinem himmlischen Vater in seinem Wort. Und die Eltern sagten das, was gute Eltern eben sagen würden: Kind, warum hast du uns das angetan? Sie konnten es nicht verstehen. Aber immerhin fühlte Jakob anders als seine ungläubigen Söhne. Die waren eifersüchtig auf Jesus, aber Jakob bewahrte dieses Wort im Gedächtnis. Wie Jakob verstanden auch seine Jünger den Herrn oft nicht. Aber sie liebten ihn trotzdem, sie folgten ihm und bezeugten ihn als den Sohn Gottes. Und das dürfen wir auch wenn wir ihn nicht immer verstehen. Die dritte Herrlichkeit Jesu. Josef als Hirte unter seinen Brüdern. Vers 12. Als aber seine Brüder nach Sichem gegangen waren, um die Schafe ihres Vaters zu weiden, da sprach Israel zu Josef: Weiden nicht deine Brüder die Herde in Sichem? Komm, ich will dich zu ihnen senden. Er aber sprach: Hier bin ich. Da sprach er zu ihm: Geh doch und sieh, ob es gut steht um deine Brüder und ob es gut steht um die Herde, und bring mir Bescheid. So sandte er ihn aus dem Tal Hebron und wanderte nach Sichem. Da traf ihn ein Mann, als er umherirrte auf dem Feld. Der fragte ihn und sprach: Was suchst du? Er antwortete: Ich suche meine Brüder. Sage mir doch, wo sie weiden. Der Mann antwortete: Sie sind von hier fortgezogen, denn ich hörte sie sagen: Lasst uns nach Dothan ziehen. Da ging Josef seinen Brüdern nach und fand sie in Dothan. Ab Vers 12 finden wir den persönlichen Weg Josefs und vorbildlich die Leiden, die auf den Herrn Jesus kommen sollten, bis er in die Herrlichkeit aufgenommen wurde. Es wird hier sehr ausführlich erzählt, wie Josef seine Brüder auf dem Feld traf. Auch darin wird der Herr Jesus verherrlicht. Der besorgte Jakob sandte also Josef nach Sichem, um nach dem Wohlergehen seiner Söhne und der Herde zu schauen. Und was sagt Josef? Hier bin ich. Obwohl Josef wusste um den Hass seiner Brüder, dass er nicht willkommen ist, war er bereit, dem Vater zu gehorchen. Und so begann auch Jesus seinen öffentlichen Dienst. Er wusste, welchen Empfang ihm sein Volk bereiten würde. Josef zeigt hier den Herrn Jesus als den gehorsamen Diener seines Vaters. Er kam aus Liebe als Erretter zu seinen Geschöpfen, die auf ihn pfeifen würden. Es hielt ihn nicht davon ab, sich selbst so zu erniedrigen. Josef rechnete seinen Brüdern das Böse nicht zu. Er ging trotzdem aus Liebe zu ihnen und zum Vater. Und so stellt er die große Liebe unseres Heilands dar zu uns gefallenen Menschen. Josef brach nun auf, aber fand die Brüder nicht. Sie waren wohl ohne Rücksprache mit dem Vater aufgebrochen, nicht nach Sichem, sondern irgendwo anders hin. Sie interessierten sich wohl nicht so sehr für den besorgten Vater. Und das ist ein Bild für den Menschen, der fern von Gott lebt. Er ist nur auf sich bedacht, er ist orientierungslos, fern der Heimat und fern von der Liebe Gottes. So irrt er umher. Und dieser Zustand heißt Sünde und Verlorenheit. Nun hätte ja Josef nach erfolgloser Suche in Sichem zurückkehren können. Aber es tat er nicht. Der Vater rechnete ja mit einer Antwort. Und so ist er weiter umhergeirrt und hat sie gesucht. Hat die Leute unterwegs gefragt, die er getroffen hat. Warum tat er das? Es waren die Liebe und der Gehorsam. Das waren die Motive seines Tuns, genau wie bei Jesus. So sucht der Herr Jesus den verlorenen Sünder, wie Jesus seine Brüder gesucht hat. Er geht ihnen nach. Natürlich irrt er nicht umher. Jesus ist gekommen, zu suchen, was verloren ist. Das ist sein Herzensanliegen. Er gab sein eigenes Leben dafür, um dich und mich zu finden und nach Hause zu bringen. Die vierte Herrlichkeit Jesu. Josef, das Vorbild des leidenden Christus. Vers 18. Als sie ihn nun von Ferne sahen, ehe er in ihre Nähe kam, beschlossen sie, ihn heimlich umzubringen. Und sie sprachen zueinander: Seht, da kommt der Träumer daher. Und nun kommt, lasst uns ihn töten und in eine Zisterne werfen und sagen, ein böses Tier habe ihn gefressen. Dann wollen wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Als Ruben dies hörte, rettete er ihn aus ihren Händen, indem er sprach, wir wollen ihn nicht ums Leben bringen. Und weiter sprach Ruben zu ihnen, vergießt kein Blut, werft ihn in die Zisterne dort in der Wüste, aber legt nicht Hand an ihn. Er wollte ihn aber aus ihrer Hand erretten und ihn wieder zu seinem Vater bringen. Und es geschah, als Josef zu seinen Brüdern kam, da zogen sie ihm das Gewand aus, den bunten Leibrock, den er trug, und sie ergriffen ihn und warfen ihn in die Zisterne. Die Zisterne aber war leer und es war kein Wasser darin. Darauf setzten sie sich nieder, um zu essen. Josef fand also endlich seine Brüder in Dothan. Als sie ihn sahen, beschlossen sie, ihn heimlich umzubringen. Keiner würde was merken da draußen in der Einöde. Und dem Vater würden sie irgendeine Lügengeschichte auftischen, um das zu vertuschen. Der verhasste Träumer sollte endgültig von der Erde verschwinden. Wie viel Finsternis war da in ihrem Herzen, ausgelöst durch den Hass und den Neid. Und so sieht man, wie die Sünde wirkt. Man gewährt dem Bösen Einlass mit scheinbar harmlosen Gefühlen. Aber aus diesem Neid wächst die Ablehnung, steigert sich zum Groll und steigert sich noch mehr zu Bitterkeit und schließlich wird Mord draus. Man wird erst scheinbar ganz unscheinbar vom Bösen infiziert und das wächst dann. Und man wird schließlich ganz durchdrungen davon. Und deshalb Vorsicht, was wir in uns reinlassen, dass wir solchen Dingen keinen Eingang gewähren und nicht zulassen, dass sie sich in uns ausbreiten. Und genauso haben die Führer des jüdischen Volkes in Jerusalem beschlossen, Jesus mit List zu greifen und zu töten. Sie wollten mit seiner Kreuzigung ein für alle Mal beweisen, dass er nicht der Messias ist. Deshalb waren die so versessen darauf, ihn ans Kreuz zu bringen. Aus der Traum, ein für alle Mal, haben sie gedacht, wie Josefs Brüder. Und so antwortet der Mensch Gott auf die Sendung seines geliebten Sohnes. Aber das Gewissen des ältesten Bruders Rubens wurde wach. Er wollte Josef retten. Und das zeigt, dass auch der sündige, verrohte und hasszerfressene Mensch noch ein Gewissen hat, einen moralischen Kompass, mit dem er noch Gut und Böse erkennen kann, trotz allem. Ruben sieht seine Verantwortung als der Erstgeborene. Er hat hier sicher die besten Absichten. Er wollte Josef retten, ihn zurückzubringen zu seinem Vater. Aber er hat leider nicht den Mut, das Richtige zu tun, nämlich seinen Brüdern zu widerstehen. Er hatte sich schon zu weit in die Sache eingelassen. Es fehlte ihm die Kraft zur Entscheidung. Und daher macht er einen Kompromiss. Lasst uns ihn nur in die Zisterne werfen. Und so konnte er sein Gesicht wahren, würde ich als Spielverderber vor seinen neuen Brüdern dastehen, um ihn dann heimlich zu retten. Aber er ist trotzdem an dieser Tat mitbeteiligt und mitverantwortlich. Und so zogen die Brüder Josef das lange Ärmelkleid aus. Dem Herrn Jesus wurden auch die Kleider abgenommen und zerteilt. Die Soldaten haben um sein Untergewand gewürfelt. Die schlimmste Erniedrigung. Dieses Ärmelkleid wird hier übrigens 7-mal erwähnt in dem Kapitel. Die Brüder zogen also Josef aus und warfen ihn in die Zisterne. Setzten sich hin zum Essen, völlig unbeteiligt und gleichgültig, obwohl sie seine Seelenangst kannten, die er da in dem Loch ausstand. Lesen wir in Kapitel 42 in 1. Mose. So hat auch der Heiland gelitten am Kreuz, Todesqualen, entblößt. Die Menge umstand ihn gefühllos und selbstgerecht. Die Soldaten pokerten um seine Kleidung. Die tiefsten Abgründe menschlicher Sündhaftigkeit werden hier sichtbar. Die Zisterne Josefs weist auf das Grab hin, in das der Herr Jesus gelegt wurde. Aber es gibt da einen Unterschied. Die Grube Josefs war leer, die Grube des Herrn Jesus nicht. In seiner Grube befand sich Schlamm. Das war der Schlamm unserer Sünden. Darin ist er versunken. Da war auch Wasser drin. Wogen und Wellen, die Wasserflut des Gerichtes Gottes gingen über ihn hin, steht in Psalm 40, der prophetisch auch von Jesus spricht. Und auch da unten im Loch galt für Josef, der Herr war mit ihm. Auch der Herr Jesus lebte ununterbrochen in völliger Übereinstimmung und lieber voller Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater. Aber für ihn kam ein Augenblick, wo sich Gott von ihm abwandte, um ihn zu schlagen für deine und meine Sünde. Es war die Stunde am Kreuz. Und darin ist er einzigartig. Und kein Mensch musste das jemals durchmachen. Und deshalb gilt für jeden, der zu Jesus gehört, Gott wird dich nie verlassen, denn er verließ Christus um deinetwillen. Nun geht es weiter in Vers 25. Als sie aber ihre Augen erhoben und sich umsahen, siehe, da kam eine Karawane von Ismaelitern von Gilead daher, deren Kamele trugen Tragakant, Balsam und Laudanum, und sie zogen hinab, um es nach Ägypten zu bringen. Da sprach Juda zu seinen Brüdern, was gewinnen wir damit, dass wir unseren Bruder töten und sein Blut verbergen? Kommt, wir wollen ihn den Ismaelitern verkaufen und nicht selber Hand an ihn legen, denn er ist unser Bruder, unser Fleisch. Und seine Brüder stimmten zu. Als nun die midianitischen Kaufleute vorbeikamen, zogen sie Josef aus der Zisterne herauf und verkauften ihn den Ismaelitern für 20 Silberlinge, und diese brachten Josef nach Ägypten. Die Brüder sehen also einen Zug von Ismaelitern von Gilead her. Und da wurde Josefs Bruder Juda auf einmal ganz moralisch. Wir können doch nicht unseren Bruder umbringen, unser Fleisch, unseren Verwandten. Von einem Verkauf haben wir doch viel, viel mehr. Aber es war nicht Moral oder Gewissen, was ihn da trieb, sondern es war Pragmatismus und die Geldgier. Und so ist auch heute in der Gesellschaft das Profitinteresse eine der Haupttriebkräfte. Und das Handeln wird dann irgendwie noch moralisch gerechtfertigt. So verkauften sie Josef für 20 Silberstücke als Sklave an diese Karawane. Juda redete heuchlerisch von unserem Bruder, unserem Fleisch. Und so verriet auch der Jünger Judas, ein Nachkomme, den Herrn Jesus für 30 Schekel Silber. Er nannte ihn Rabbi, Rabbi und küsste ihn, damit die römischen Soldaten wussten, wen sie greifen sollten. Vers 29. Als nun Ruben zur Zisterne zurückkam, siehe, da war Josef nicht mehr in der Zisterne. Da zerriss er sein Gewand, kehrte zu seinen Brüdern zurück und sprach, der Knabe ist verschwunden und ich, wo soll ich hin? Ruben war bei dieser schrecklichen Handlung abwesend. Und dann musste er feststellen, dass ein schöner Plan, Josef heimlich zu retten, grandios gescheitert war. Und da ergreift ihn die Verzweiflung und schreit, der Knabe ist weg, wo soll ich hin? Was soll diese Frage? Er hätte früher eingreifen sollen. Nun war es zu spät. Auch das ist ein Bild für Israel. So hat Israel seinen Messias verworfen. Zuerst am Kreuz und danach dann das Zeugnis des Heiligen Geistes durch die Apostel. Und so suchen sie ihn heute noch, aber er ist weg. So lange, bis Gott seinem Bundesvolk dieselbe Person wieder vor Augen stellen wird. Und so wird auch Jesus heute vom postmodernen Menschen verworfen. Und da muss man sich nicht wundern, ohne ihn regieren Gewalt, Grausamkeit und Profitgier. Ohne den Herrn Jesus bleibt dem Menschen nur die Verzweiflung. Und dann schreit er, wo soll ich hin? Ja, womit? Mit meiner Sünde. Das ist der schreckliche Zustand der Verlorenheit. Vers 31. Sie aber nahmen Josefs Leibrock und schlachteten einen Ziegenbock, tauchten den Leibrock in das Blut. Und sie schickten den bunten Leibrock ihrem Vater und ließen ihm sagen, das haben wir gefunden, sieh doch, ob es der Leibrock deines Sohnes ist oder nicht. Und er erkannte ihn und sprach, es ist der Leibrock meines Sohnes, ein wildes Tier hat ihn gefressen, Josef ist gewiss zerrissen worden. Und Jakob zerriss seine Kleider und legte Sacktuch um seine Lenden und trug lange Zeit Leid um seinen Sohn. Da machten sich alle seine Söhne und Töchter auf, um ihn zu trösten. Er aber wollte sich nicht trösten lassen, sondern sprach, ich höre nicht auf zu trauern, bis ich meinen Sohn hinabfahre, zu meinem Sohn hinabfahre ins Totenreich. So beweinte ihn sein Vater. Aber die Midianiter verkauften ihn nach Ägypten an Potiphar, ein Kämmerer des Pharao, den Obersten der Leibwache. Nach der bösen Tat kommt also die Vertuschung. Wir erleben ein erschütterndes Familiendrama. Josefs schuldbeladene Brüder erfinden eine Lügengeschichte für ihren Vater. Sie tauchen das lange Ärmelkleid in Blut und schicken es durch einen Boten an den Vater. Sie bringen es nicht mal selber hin. Sie lassen ihm sagen, guck mal, ob das deinem Sohn gehört. Sagen nicht unserem Bruder Josef. Ja, welche Gleichgültigkeit und Kaltherzigkeit sie da zur Schau tragen. Kein Mitgefühl, kein Erbarmen. Wird das ganze Böse in seinen Abgründen sichtbar. Jakob versinkt in eine tiefe Traurigkeit und Verzweiflung. Es ist kein normales Trauern, er will sogar sterben. Seine 10 Söhne betätigen sich dann als Heuchler, um auch ihren Vater zu trösten, machen aber nur das Maß ihrer Sünden noch voller. Jakob verweigert ihre Trostversuche, er ist in einer großen inneren Distanz zu ihnen. Nur die Schwestern, die nicht beteiligt waren an der bösen Tat, zeigen echte Anteilnahme. Und das zeigt uns etwas von dem wahren Trost, den Gott für seine Kinder im Herrn Jesus bereithält. Es wäre wirklich deprimierend, wenn die Geschichte Josefs hier zu Ende wäre. Daher wollen wir noch eine fünfte Herrlichkeit Jesu hinzufügen. Die fünfte Herrlichkeit Jesu, der auferstandene und erhöhte Herr Jesus Christus. Wie ging es nun weiter mit Josef? Er wurde also von den Brüdern als Sklave nach Ägypten verkauft. Aber trotz dieses schweren Leides verherrlicht sich Gott weiter an ihm. Und so darf Josef weiterhin mit seinem Leben den Herrn Jesus vorbildhaft darstellen. Josef wird der Haussklave eines vornehmen Mannes in Ägypten. Und so wurde auch der Gottessohn als Mensch, der Diener seiner Geschöpfe, in Knechtsgestalt, wie es heißt in Philipper 2. Josef wurde dann von der Frau seines Herrn zum Ehebruch verführt, blieb aber standhaft. Dafür wurde er unter falscher Anklage ins Gefängnis geworfen. Auch der Herr Jesus wurde versucht in allem, wie wir, aber er blieb ohne Sünde. Er wurde ebenso durch falsche Anklage verurteilt. Gott offenbart sich Josef wieder im Gefängnis. Er durfte mit Gottes Hilfe, denn mit Gottes Offenbarung die Träume des Pharao deuten. Dadurch wurde er aus dem Gefängnis befreit und zu Rechten des Pharaos erhöht, als der zweite Herrscher. Er bekam eine Frau zum Lohn, wurde Herrscher über das ganze Land. Und schließlich kam die ganze damalige Welt unter den Einfluss seines Segens. Auch das ist ein Vorbild auf unseren Herrn. Er wurde von Gott von den Toten auferweckt. Er wurde aufgenommen in die Herrlichkeit Gottes. Er sitzt zu Rechten Gottes. Es ist ihm der Name über alle Namen gegeben. Und in diesem Namen sich einmal alle Knie beugen werden. Das Ende von Josefs Geschichte vermittelt uns eine Vorstellung von der vergebenden und wiederherstellenden Gnade Gottes in Christus. Das möchte ich zum Schluss noch erwähnen. Josefs Brüder hatten schwere Sünde auf sich geladen. Sie hatten sie lange Zeit verdrängt, konnten damit normal weiterleben, scheinbar. Aber sie wurden unausweichlich von ihrer Sünde wieder eingeholt. Nämlich als sie vor Josef als dem ägyptischen Herrscher standen, ihn nicht erkannt haben. Josef hat sie dann hart behandelt und dann fiel ihnen ihre Sünde wieder ein. Das ist nur deswegen, weil wir das unserem Bruder angetan haben. Die Sünde war trotz aller Verdrängung unauslöschlich eingegraben in ihrem Gewissen. Und was war mit Josef selbst? Er hätte doch allen Grund gehabt, ein verbittertes, traumatisiertes Opfer der Bosheit seiner Brüder zu sein. Oder er hätte ein psychopathischer Tyrann werden können, der seinen Frust und seine Verletzungen abreagiert. Aber beides war nicht der Fall. Josef hatte ihnen vollkommen vergeben. Er hegte kein Groll gegen sie. Das heißt, er war tief bewegt, als er sie sah. Aber durch die harte Behandlung hat er sie geprüft, ob sie immer noch diese feindselige Haltung gegen ihn haben würden. Oder gegen seinen jüngeren Bruder Benjamin. Die 10 Brüder zeigten dann echte Reue über ihre Tat und eine veränderte Gesinnung. Und dann gab sich Josef ihnen zu erkennen und es kam zu einer bewegenden Versöhnung. Josef hat ihnen vollkommen von Herzen vergeben und die Beziehung zwischen ihnen wurde wiederhergestellt. Das bringt Vergebung zustande. Und das ist auch ein wunderbares Vorbild auf das, was Vergebung der Sünden bedeutet. Es sind 5 Dinge. Erstens, Gott stellt die ungetrübte Gemeinschaft des Menschen zu sich wieder her durch die Vergebung der Sünden. Zweitens, Gott reinigt das belastete Gewissen des Sünders von allen Selbstanklagen. Drittens, Gott befreit das Herz des Opfers von allen Groll und Anklagen durch die Vergebung. Viertens, Gott heilt die Beziehung zwischen den Menschen, wo solche Bosheiten vorgefallen sind. Und fünftens, Gott löscht auch den Schmerz der Erinnerung an die finstere Vergangenheit. Josef konnte sich an all das erinnern, was er erlebt hat, aber ohne Schmerz und ohne Bitterkeit. Das bringt Vergebung zustande. Und so umfassend und vollkommen ist die Vergebung Gottes. Die Vergebung Gottes ist der Schlüssel für ein geheiltes, befreites und glückliches Leben. Und die dürfen wir täglich im Herrn Jesus für uns mit Danksagung in Anspruch nehmen. Amen. Amen.